Hallo, Servus und wie immer ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu A Bavarian Stranded in Ireland, Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland. Das Warten hat ein Ende, es gibt endlich wieder eine neue Episode und ich freue mich sehr, dass ihr mich auf der Reise durch das Land von schwarzem Bier und grünen Wiesen begleitet. Nochmals ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem persönlichen Irlandausflug in den nächsten Minuten. Und damit haben wir wieder mal eine runde Zahl vor uns. Heute geht es in die 40. Episode von A Bavarian Stranded in Ireland. Endlich möchte man meinen, dadurch, dass ja doch viele, viele Wochen lang Funkstille herrschte, aufgrund ja diverser unterschiedlicher Umstände, jenseits des Podcast Kosmos. Umso größer ist aber nun die Motivation, das Verpasste aufzuräumen und euch wieder fleißig Content zu liefern. Um dieser neuen Motivation Ausdruck zu verleihen, soll es heute mit einem sportlichen Thema losgehen. Es geht dabei um eine Sportart, die der ein oder andere wohl untrennbar mit der grünen Insel verbinden dürfte. Und zwar handelt es sich dabei um Rugby. Ja, genau, das harte Spiel mit dem eiförmigen Ball. Ob Rugby nun wirklich so populär ist in Irland und woher diese Popularität kommt und was sonst noch dahinter steckt, schauen wir uns heute gemeinsam an. Ich habe mir da wie immer eine kleine Agenda gesetzt. Losgehen soll es mit ein paar historischen Facts. Dann schauen wir uns einmal Rugby im Vergleich zu anderen Sportarten an, was das Standing angeht, um die, Spoiler, sehr erfolgreiche Nationalmannschaft soll es dabei natürlich auch gehen, im Kontrast dazu um das Vereinsrugby in Irland, genauso um die Provinzteams, die man ja aus dem irischen Rugby vielleicht auch bereits kennt. Zum einen darum, was diese denn ausmacht und zum anderen stelle ich euch die dann einzeln auch nochmal kurz vor. Jo, so viel vorneweg. Ich habe ja jetzt schon wieder eine Zeit gequatscht. Das will ich gar nicht mehr in die Länge ziehen, sondern direkt reinspringen und euch ein paar historische Facts liefern. Die Geschichte des Rugby begann noch vor der Festschreibung der heutigen Rugby-Regeln und so war bereits Anfang des 19. Jahrhunderts, gerade in aristokratischen Kreisen, es gab da eine Reihe an aristokratischen Clubs, gerade in Dublin, Belfast und Cork, sehr beliebt. Und aufgrund dessen, dass der Sport in jener Zeit gerade von nobleren Herrschaften, die damals überwiegend aus britischen Herrenhäusern stammten, gespielt wurde, hat sich bis heute der Ruf hartnäckig gehalten, dass es in erster Linie ein Sport der oberen Mittelschicht und Upper Class ist. Das ist in weiten Teilen auch gar nicht so falsch, aber da komme ich später im Verlauf der Episode nochmal drauf zu sprechen. Auch das erste internationale Rugby-Spiel mit irischer Beteiligung fand noch vor der Gründung des Verbands statt, und zwar im Jahre 1875 und ging mit 0-7, aus heutiger Sicht ein relativ niedriges Ergebnis für ein Rugby-Spiel, gegen England verloren. Der gerade angesprochene Verband wurde dann erst im Jahre 1879 mit dem Namen IRFU, Irish Rugby Football Union, gegründet. Einen deutlichen Aufschwung erlebte das Spiel dann um die folgende Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, wo mehr und mehr Clubs begannen aus dem Boden zu sprießen und auch da insbesondere um die Ballungsräume herum. Man muss da sagen, auch wenn sich das Ganze jetzt eine etwas breitere Masse öffnete, waren es trotzdem immer noch mehr die wohlhabenderen Schichten, die das Spiel für sich entdeckten. Nachdem das Rugby-Spiel bis dahin eine reine Amateurangelegenheit war, fand im Jahre 1995, also erst vor knapp 30 Jahren, ein radikaler Umschwung statt. Das Spiel wurde seitdem professionalisiert, der Amateurebene enthoben und somit gerade in Bezug auf Themen wie Leistungsentwicklung und Ähnliches noch einmal ganz gewaltig vorangetrieben. Dazu aber auch nochmal im weiteren Verlauf der Episode mehr. Jetzt gehen wir erstmal dazu über, wie denn das Standing von Rugby so ist im Vergleich zu anderen Sportarten. Und insbesondere besteht da natürlich eine Konkurrenz zu anderen Ball- bzw. Teamsportarten. Und das sind in erster Linie der Fußball und die GAA-Spiele, also Gaelic Football und Hurling. Energia.ie hat dahingehend eine Umfrage veranlasst, der nach 31% der Befragten Rugby als ihr Lieblingsspiel oder ihre Lieblingssportart bezeichneten, gefolgt von Fußball, auch als Soccer bezeichnet, mit 27%. Das heißt, dann verbleiben noch 42%, die sich auf die gälischen Spiele verteilen. Da wären wir bei Gaelic Football mit 23% und Hurling mit 19%. Durchaus ein interessantes Ergebnis. Inwieweit es am Ende des Tages repräsentativ ist, ist ein bisschen in Frage zu stellen, da es sich bei Energia um den Sponsor und damit auch einen sehr rugby-lastigen Hintergrund handelt. Der Sponsor, wie gesagt, von der Nationalen Rugby Liga. Heißt, hieraus ist zu folgern, dass das Ergebnis wohl etwas mehr in Richtung Rugby tendiert als im Bevölkerungsdurchschnitt, da davon auszugehen ist, dass die Teilnehmer der Umfrage wohl überdurchschnittlich Rugby-affin sind. Was sich auf alle Fälle sagen lässt, ist, dass in Bezug auf registrierte Spieler sich hier eine Tendenz hin eher zum Fußball und zu den GAA-Sportarten auch zeigt. So gibt es aktuell etwa 153.000 bis 154.000 registrierte Spieler, die sich auf in etwa 250 Vereine auf der gesamten Insel verteilen. Das steht jetzt in Kontrast zu etwa 2.000 Fußball- bzw. 2.500 GAA-Vereinen und etwa 400.000 aktiven GAA und etwa 300.000 aktiven Fußballspielern. Hier darf jedoch nicht vergessen werden, dass hierbei Spieler, die über Schulen bzw. Hochschulen registriert sind, unter Umständen rausfallen. Das heißt, am Ende des Tages ist hier die Lücke zwischen den Sportarten wahrscheinlich gar nicht so groß. Das heißt, wir haben hier letztendlich aus drei unterschiedlichen Strömungen und vier unterschiedlichen Sportarten ein ziemlich ausgeprägtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Als Zuschauersport tritt Rugby besonders über die Nationalmannschaft und die professionellen Provinzteams in Erscheinung. Bei der Nationalmannschaft der Männer ist es so, dass das Stadion an der Lansdowne Road, auch als Aviva-Stadion bekannt, eigentlich so gut wie grundsätzlich ausverkauft ist mit über 50.000 Zuschauern. Bei den Provinzteams hat sich laut Zahlen aus der Saison 2022-23 so verhalten, dass während der URC, United Rugby Championship, also quasi die Liga, in der die Teams ihre Spiele bestreiten, zwischen den vier Mannschaften ein Zuschauerdurchschnitt von insgesamt etwa 13.000 ergeben hat. Bei der Auswahl von Leinster waren es 18.361, bei Connacht 5.504, bei Ulster 13.477 und bei Munster ein sehr ähnlicher Wert von 13.720. Das Ganze jeweils für 9 Heimspiele. Heißt, dieser Gesamtschnitt von 13.000 verteilt sich auf insgesamt 36 Spiele. Im Falle der GAA muss ich dies leider zu etwas älteren Zahlen vergleichen, weil ich hier schlicht und ergreifend keine neuere Quelle gefunden habe. Aber laut dem Irish Mirror waren im Jahr 2019 bei den 47 Spielen der All-Ireland Series insgesamt 897.000 oder durchschnittlich 19.000 Zuschauer pro Spiel. Wie gesagt, das betrifft rein die Finalrunde. Wenn wir jetzt zum Fußball schwenken, kommen wir hier bei einer deutlich geringeren Durchschnittszahl raus. Im Jahr 2024 weist die erste Liga, die League of Ireland Premier Division, bislang einen Zuschauerdurchschnitt von 3.673 auf. Nach etwa einem Drittel der Saison, das gespielt ist, sprechen wir hier also von ungefähr 60 Spielen. Und zurückgerechnet auf eine Gesamtzahl von 220.000, heißt, da kommen wir bei aufs Jahr gerechnet ungefähr 660.000 Zuschauern raus, verglichen mit etwa 500.000, die es aus den 36 Spielen beim Rugby sind. Wenn man jetzt auch beachtet, liegen die beiden Erstligisten im Fußball aus Connacht, die Sligo Rovers und Galway United, mit 6.500 im kombinierten Schnitt etwa 1.000 über dem Schnitt von Connacht Rugby zusammen beim gleichen Einzugsgebiet. Wir können hier auch einmal Leinster noch als weiteren Vergleich anziehen. Da haben wir, selbst wenn wir nur die vier Dubliner Erstligisten nehmen, einen kombinierten Schnitt von etwa 21.000 pro Spieltag. Wenn wir dann noch Drogheda und Dundalk mit einbeziehen, die ebenfalls im Einzugsbezug von, Gebiet von Leinster Rugby liegen, wären wir bei etwa 25.000. Und das ist zu vergleichen mit etwa 18.000 im Falle von Leinster Rugby. In Ulster und Munster ergibt sich vielleicht ein etwas anderes Bild, aber das zeigt so, im Gesamtvergleich sprechen wir da schon in etwa von Augenhöhe. Ich weiß, das ist jetzt alles kein ganz gerader Vergleich. Ich wollte euch damit aber einfach nur mal ein ungefähres Gefühl für die Situation geben und euch damit zeigen, es besteht da wirklich in keine Richtung irgendeine Dominanz. Wenn ein Sportartenbereich, ich meine, es sind ja auch mehrere Sportarten, die Nase vorn hat, ist es am ehesten die GAA, die sowohl vom Durchschnitt, zumindest in den Meisterschaftsendrunden, als auch die absolute Zuschauerzahl da wirklich mit am beliebtesten ist. Wenn man jetzt all die Punkte zusammenlegt, muss man sagen, klar, es ist da doch so, Rugby ist ein sehr, sehr beliebter Sport, hat aber verglichen mit den anderen jetzt nicht, anders als man in der ausländischen Perspektive vielleicht meinen möchte, die Nase vorne, also dem ist definitiv nicht so. Weil wir jetzt schon von internationaler Wahrnehmung sprechen, gehen wir doch auch direkt weiter zum Nationalteam. Und da stellt sich gleich direkt zu Beginn eine ganz interessante Beobachtung ein. Es ist in anderen Sportarten oder in manchen anderen Sportarten, wie zum Beispiel im Fußball, doch so, dass man getrennte Nationalteams zwischen der Republik Irland und Nordirland hat oder in manchen Sportarten auch Nordirland einfach in UK oder Großbritannien Teams mit reinfällt. Im Rugby ist es im Gegensatz dazu so, dass das irische Nationalteam die gesamte Insel repräsentiert. Als fast logische Konsequenz ist es so, dass auch hier nicht die irische Nationalhymne Ramna Féin oder The Soldier's Song verwendet wird, sondern es gibt quasi eine eigene neutrale, wenn man so will, Rugby-Hymne, die Ireland's Call. Neben dem Wappen der IRFU mit den drei Shamrock-Stilen ist es auch so, dass quasi eine inklusive Flagge verwendet wird, die neben dem IRFU-Logo die vier Provinzen in den Ecken der Fahne darstellt. Also dort anstatt einer Nationalfahne oder ähnliches letztendlich die heraldischen Wappen der einzelnen Provinzen, also Connacht, Munster, Ulster und Leinster. abgebildet sind.
Gespielt wird nichtsdestotrotz traditionell in Irish Green, also typischerweise eben dann in Grün-Weiß. Heimspiele finden im Aviva Stadion, auch Lansdowne Road Stadium, mehr von den Nostalgikern genannt, im Dubliner Stadtteil Ballsbridge statt, das man sich ja auch mit dem Fußballverband teilt. Und die Reputation und die Assoziation von Irland mit dem Rugby-Sport kommt, wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, nicht von ganz ungefähr, ist doch aktuell in der Weltrangliste das irische Team auf Platz 2 geführt und die schlechteste Platzierung aller Zeiten liegt auf 9. Diese Platzierung kommt nicht so von ungefähr, so hat doch Irland bereits 16 Mal den internationalen Six Nations Cup gewonnen, ein alljährlich stattfindendes Turnier, an dem die 6 besten Rugby-Nationen Europas teilnehmen. Das sind neben Irland eben die anderen Home Nations, wenn man es so wie sie bezeichnet werden, das sind England, Schottland und Wales. Darüber hinaus nehmen Frankreich und Italien teil. Das ist sozusagen eine exklusive, in sich abgeschlossene EM im Rugby. Der letzte dieser 16 Siege bei den Six Nations stammt dabei just aus diesem Jahr 2024. Auch hat Irland an allen 10 bisherigen Rugby-Weltmeisterschaften teilgenommen, dabei aber leider noch nie den Titel einfahren können und stand auch bislang nicht im Finale, was aber doch, so will man hoffen, in den nächsten Ausgaben des Turniers nachgeholt werden kann. Das Potenzial dafür wäre auf alle Fälle da. Ein großer Teil des Kaders der Nationalmannschaft rekrutiert sich dabei aus den 4 provinziellen Teams, spielt also direkt im Land. Wobei es natürlich auch Legionäre gibt, die in England und wenn nicht in England, dann zumeist in Frankreich tätig sind. Also neben der URC die beiden anderen großen europäischen Rugby-Ligen. Die Heimspiele des Nationalteams sind, wie ich es vorhin schon mal angemerkt habe, in steter Regelmäßigkeit ausverkauft und es herrscht dort eine sehr stimmungsvolle und auch friedvolle Atmosphäre, bisweilen auch eine Art Volksfeststimmung, wie der eine oder andere Rugby-Fan es gern beschreibt. Vom Thema Nationalmannschaft springen wir weiter und werden dabei recht regional bis lokal. Es geht um den Vereinsrugby in Irland. Organisiert wird dieser und seine Wettbewerbe seit dem Jahre 1879 und damit seit deren Entstehung von der IRFU, dem irischen Rugby-Verband. Grundsätzlich ist es so, dass die einzelnen Provinzen dabei ihre eigenen Wettbewerbe organisieren mit einer eigenen Ligapyramide und auch Pokalwettbewerben. Es sind insgesamt 209 Vereine, die sich auf die einzelnen Provinzverbände aufteilen. So sind es 56 in Ulster, 71 in Leinster, 59 in Munster und relativ schmale 23 in Connacht. Über den regionalen Wettbewerben ist es dann so, dass es eine 5-stufige, also mit 5 Leistungsebenen versehene nationale Liga gibt. Diese wird seit 1990 ausgespielt und aktuell, wie ich vorhin schon angedeutet habe, unter dem Namen Energia All-Ireland League von energia.ie gesponsert. Die 5 Staffeln der Liga haben dabei jeweils 10 Teams und es gibt einen laufenden Auf- und Abstieg zwischen allen 5 Leistungsebenen. Die Top 4 Vereine der ersten Liga tragen in Halbfinal- und Finalspielen die endgültige Entscheidung um die Meisterschaft aus. Am anderen Ende der Pyramide ist es dann so, dass der Letztplatzierte der fünften Liga in seine jeweilige provinzielle Staffel absteigt. Also wenn es jetzt ein Team aus Leinster ist, tritt er dann dementsprechend in der höchsten provinziellen Spielklasse Leinsters an. Genauso wie es sich in den anderen Provinzen fällt, heißt ein Team aus Connacht würde dann aus der fünften Nationalliga in die höchste Spielklasse in Connacht absteigen. In der umgekehrten Richtung ist es so, dass die vier Meister der einzelnen Provinzen dann in einem Playoff aus Halbfinale und Finale den Aufsteiger in die fünfte nationale Liga untereinander ausmachen. Aktueller Meister der All-Ireland League ist der Terenure College Rugby Football Club aus dem gleichnamigen Dubliner Stadtteil Terenure. Und Rekordmeister ist der Shannon RFC aus der Stadt Shannon im County Clare. Selbige kennt man vielleicht durch den dortigen Flughafen auch. Diese Vereinswettbewerbe dienen dabei nicht nur als Spitze des irischen Amateur-Rugbys. Es ist unter dem Strich auch so, dass die einzelnen Vereine und auch Schulen und Hochschulen, die zum Teil eben mit Teams in der Pyramide vertreten sind, dabei als Anlaufstellen und Andockstellen für die professionellen Provinzteams dienen, die letztendlich Spieler aus den genannten Quellen in ihre Akademien einbauen. Weil ich gerade eben jetzt während der Aufnahme auch nochmal auf die Karte der ersten Liga geschaut habe, fiel mir dabei auch nochmal ein Punkt ganz besonders ins Auge. Und das betrifft ganz besonders auch die Dubliner Vereine, die ich in der Karte der Stadt entsprechend verorten konnte. Es sind von den 10 Vertretern in Liga 1 ganze 5 aus Dublin und mit Clontarf Dublin University, also einem Team, das dem Trinity College angeschlossen ist, dann Lansdowne, direkt von der Lansdowne Road in Ballsbridge, genauso wie eben die Heimat des Verbands und des Nationalteams, genauso wie Terenure College und einem anderen universitären Team, dem UCD, sind es alles Standorte, die in das Klischee fallen, was ich anfangs schon benannt habe. Es sind alles relativ vornehme Gegenden, um es jetzt mal etwas überspitzt auszudrücken, in jedem Fall aber gut bürgerliche Gegenden. Und man sieht daher, auch die Rugby-Clubs sind zumeist in solchen Gegenden ansässig, was jetzt so ins Klischee dieses vorhin genannten typischen Rugby-Klientels passt. Mit dieser Notiz würde ich auch in den letzten Block weiterspringen. Und zwar schauen wir uns auch noch gemeinsam die Provinzteams an und deren Weg zur Professionalisierung. Vor der Einführung des Profitums in den 90ern war es so, dass die Provinzteams reine Auswahlteams waren. Heißt ähnlich wie es bei den County-Teams im Gaelic-Sports-Bereich ist, haben einfach die besten Spieler aus den Vereinsteams, aus sagen wir zum Beispiel Ulster, dementsprechend für die Auswahl von Ulster gespielt und analog in den anderen Provinzen genauso. Kleiner Seitenhieb hier, wer sich nicht mehr ganz so firm ist, was ich mit dem Verweis auf die gälischen Spiele hier meinte, kann sich gerne nochmal die zugehörigen Episoden aus dem August letzten Jahres anhören. Da haben wir uns ja gemeinsam die Gaelic Games in aller Ausführlichkeit angeschaut. Seit dem Jahr 2001 jedoch treten die provinziellen Teams in einer Art internationalen Meisterschaft der vorhin schon genannten United Rugby Championship gemeinsam mit Teams aus Schottland, Wales, Italien und Südafrika an und küren in dieser professionellen Liga einen Meister. Alle vier irischen Vertreter konnten den Wettbewerb dabei seit 2001 mindestens auch bereits einmal für sich entscheiden. Der irische Verband hat den einzelnen Provinzvereinen, wenn man so möchte, dabei eine Auflage erteilt, um eben einheimische Talente bestmöglich zu fördern, dürfen für jedes der Teams maximal 3 nicht für Irland spielberechtigte Akteure auflaufen. Zum Thema Talentförderung auch nochmal die kurze Anmerkung. Ich habe es ja im Prinzip beim Vereinsrugby schon mit angesprochen. Die einzelnen Vereine, damit effektiv jede Provinz, hat eine professionelle Akademie auch, die unter anderem eben Spieler aus den Vereinen von den Schulen und Hochschulen scoutet und in ihrer Akademie weiterbildet und entsprechend für den professionellen Rugby-Sport ausrüstet, um sie dann hoffentlich eben an das professionelle Spiel heranzuführen. Spieler, die dem Kader der Nationalmannschaft angehören, sind dabei nicht direkt an die einzelnen Vereine gebunden, sondern vertraglich an die IRFU, den Verband, gebunden, der damit das letzte Wort hat, was Spielzeiten angeht, ob ein Spieler jetzt wirklich aufläuft oder ob er letztendlich Ruhe verordnet bekommt, um sich eventuell für eine wichtige Aufgabe in der Nationalmannschaft fit zu halten. Zu guter Letzt möchte ich euch die einzelnen Provinzteams nochmal kurz im Überblick vorstellen und würde dabei einfach mal mit Leinster anfangen. Entstanden ist das Provinzteam von Leinster im Jahre 1879, gleichzeitig mit der Gründung der IRFU. Gespielt wird im RDS, ein Stadion gelegen im Dubliner Stadtteil Ballsbridge mit 18.500 Zuschauern. Einzelne Spiele trägt Leinster aber auch im Nationalstadion Aviva Stadium mit 51.700 Sitzplätzen aus. Im Durchschnitt sind bei den Spielen ungefähr 18.300 Leute anwesend. Auflaufen tut Leinster traditionell in Königsblau und hat in diesen Farben auch schon einige Titel gewinnen können. Unter anderem eben die URC, die man auch unter ihrem vorherigen Namen Guinness Pro 14 noch kennen dürfte, also die vorhin angesprochene internationale Liga, insgesamt 8-mal. Zudem wurde auch 4-mal der European Rugby Champions Cup gewonnen, was in etwa der Champions League im Fußball entsprechen würde. Zudem wurde 22-mal der interprovinzielle Wettbewerb innerhalb Irlands gewonnen. Von Dublin gehen wir nach Westen und schauen uns einmal Connacht an. Der hier angesprochene Provinzverband ist eine Art Nachzügler und erst im Jahre 1885 entstanden. Gespielt wird heute im Dexcom Stadium, auch einfach als The Sports Ground bekannt, in der Stadt Galway und mutet mit seinen 8.129 Sitzplätzen relativ klein an. Diese reichen jedoch auch aus, denn es pilgern im Durchschnitt nur etwa 5.500 Fans dorthin. Also da sieht man, in Connacht hat wohl doch der gälische Sport und der Fußball etwas die Nase vorn. Gespielt wird traditionell in Grün und man konnte bereits einmal im Jahr 2016 die URC gewinnen und 3-mal den irischen Wettbewerb Interprovincial Cup. Wir fahren von Connacht einmal nach Süden und kommen in Munster raus. Hier haben wir wieder das Gründungsjahr, das sich mit dem nationalen Verband deckt, 1879. Und zwei Heimspielorte. So wird zum einen, und zwar überwiegend im 25.600 Besucher fassenden Thurmond Park in Limerick City gespielt, zuweilen aber auch im Musgrave Stadium in Cork, wo nur in Anführungsstrichen 8.800 Zuschauer Platz finden. Reicht in den meisten Fällen auch tatsächlich nicht aus, kommen doch immerhin 13.700 Besucher zu den Spielen. Munster spielt traditionell in Rot und hat die URC viermal gewinnen können, genauso wie schon zweimal den European Champions Cup und genau wie Leinster 22 Mal die Interprovincial Championship. Last but not least fahren wir nach Ulster und damit wieder gen Norden. Auch hier findet sich das Jahr 1879 auf der Gründungsurkunde. Gespielt wird hier in Belfast und zwar im Ravenhill Stadium, das 18.196 Personen fasst und auch im Durchschnitt relativ gut ausgelastet ist, mit aktuell so etwa 13.500 Besuchern zumeist. Gespielt wird in Ulster, traditionell in Weiß. Auch hier haben wir bereits einen European Champions Cup und einmal die URC zu Buche. Man ist zudem Rekordsieger des Interprovincial Cups mit 26 Titeln. Ja, das waren jetzt ganz zum Ende nochmal richtig viele Zahlen. Ich hoffe, ich habe euch damit nicht mehr verwirrt, als es unbedingt notwendig war, sondern hoffentlich eher für Aufklärung schaffen können. Ja, damit wären wir eigentlich von meiner Seite durch und ich würde das Ganze bei euch entsprechend sacken lassen. Ich habe euch auch alle relevanten Quellen, die ich benutzt habe und hoffentlich richtig verstanden habe, in die Shownotes gepackt, wie ich das üblicherweise immer tue. Sollten aber Fragen offen geblieben sein, könnt ihr euch gerne natürlich an mich wenden. Und mit den Worten will ich auch die heutige Episode abschließen. Wir hören uns hoffentlich wesentlich zeitnaher wieder. Nein, ich bin bereits in Arbeit mit der kommenden Folge. Es wird aller Voraussicht nach ein kulinarisches Thema. Ich hoffe, euch läuft bis dahin das Wasser im Munde zusammen. Ich für meinen Teil freue mich auf alle Fälle schon sehr, euch darüber zu erzählen. Und damit wären wir nun wirklich wieder am Ende. Die Zeit ist wie immer verflogen wie nichts. Es macht mir auch wirklich immer wahnsinnig viel Spaß, euch mit auf eine kleine Reise rund um die grüne Insel zu nehmen. Wenn es euch genauso geht und euch der Podcast gefällt, würde ich euch ganz herzlich bitten, dass ihr ihm auf den sozialen Medien folgt, Facebook, Instagram und so weiter. Genauso lasst mir bitte auch ein Abo da auf den Streaming-Plattformen, über die ihr den Podcast hört, sei es Apple Music, Spotify oder irgendeine andere Plattform. Genauso, wenn ihr Freunde, Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte habt, die sich für das Leben in Irland interessieren oder für die der Podcast sonst etwas sein könnte, gebt ihnen gerne Bescheid und teilt die Freude mit ihnen. Ich freue mich schon drauf, dass wir uns demnächst wiederhören. Falls in der Zwischenzeit irgendwelche Fragen bestehen, Anmerkungen, Kritik, sei es positiv, negativ, seien es irgendwelche Anregungen, Vorschläge zum Mitmachen oder sonstiges, falls ihr auch einfach nur quatschen wollt, ihr wisst, wie ihr mich erreicht, Facebook, Instagram, Kontaktformular über die Website. Ich antworte euch immer grundsätzlich so schnell ich kann und umso mehr freut es mich, wenn ich bei Fragen weiterhelfen kann. Insofern bleibt mir nur noch, euch auch heute wieder fürs Zuhören zu danken. Bleibt gesund, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Ciao, Servus und bis dahin sagt euer Max.